Das Gold des goldenen Handwerk. Das Handwerk ist im Wandel. Wie geht es dabei den Handwerkern, den Unternehmen, den Chefs, den Mitarbeitern, den Gründern, den Nachfolgern, den Lieferanten? Wie planen meine Gäste die Zukunft? Was nehmen sie aus Tradition und Vergangenheit mit? Was haben sie gelernt? Welche Probleme sehen sie? Wie gehen sie damit um? Und was tun sie dafür, dass es reibungslos weitergeht? Was bedeutet das Gold des goldenen Handwerks? Das Handwerk hat bekanntermaßen goldenen Boden. Im heutigen Sprachgebrauch drückt dieses Sprichwort aus, dass sich im Handwerk gutes Geld verdienen lässt. Wie verdienen meine Gäste ihr Geld? Wird darüber gesprochen? Wie ist der Bezug zu Geld in deren Firma? Mein Name ist Remo Klinger, ich bin Gründer der Instagram-Community Zimmerer auf Insta und des Podcasts Das Gold des goldenen Handwerks. Zu Gast heute Thomas Elster. Thomas Elster arbeitet seit 1997 bei der 81.5 Hightech und Holzbau AG und wurde im Oktober 2000 zum Vorstand bestellt. Weiter ist er seit 2016 Geschäftsführer der 81.5 Service GmbH und seit 2019 Vorstandsmitglied beim Deutschen Holzfertigbauverband. Thomas steht für gutes Handwerk, klare Konzepte, natürliche Materialien und zuverlässige Partnerschaften. Hallo Thomas.
Grüß dich Remo, hi.
Sehr schön, dass wir haben uns zwar persönlich noch nicht kennengelernt, aber dass wir jetzt heute hier diesen Podcast machen. Und auch eine interessante Geschichte, dass ich über einen Bekannten oder von uns beiden Bekannten den Kontakt von dir bekommen habe. Und eben dieser Bekannte, der Hans, der ist eigentlich gar nicht aus dem Holzbau und kennt dich trotzdem, weil er wohl in der 81.5 AG investiert ist. Erzähl doch mal kurz die Geschichte von 81.5. Wie hat es denn damals 1996 begonnen?
Ach, wenn du jetzt 5 Stunden Zeit hast, kann ich das alles erzählen. Nein, Spaß beiseite. Im Grunde ist die Geschichte schon etwas älter. Die AG ist, die Ursprünge waren, der AG war 1990, als der Entwickler des Systems, der Ralf Pohlmann, sich überlegt hatte, wie können wir den Holzanteil im Haus reduzieren und auf der anderen Seite die Energiewerte, die Dämmung des Hauses besser gestalten. Und daher kam er auf das Rastermaß 81.5, klassisch ist ja das 62.5 Raster. Und die Idee war so gut, dass dann die LBS Nordrhein-Westfalen 1992 ihn beauftragt hat, ein Konzept zu entwickeln. Das war dann das LBS Ökohaus, welches 1993 auf der Dolbau auf der Messe in Nordrhein-Westfalen vorgestellt wurde. Und dann haben sich relativ schnell 13 Holzbauer und 13 Architekten zu diesem Konzept bekannt und haben die Partnerschaft mit Ralf Pohlmann begonnen. Es wurde nachher so viel, auch von der Vermarktung, dass man dann, jetzt kommen wir zu deinem Eingang, dass wir 1996 wurde dann die 81.5 AG gegründet und Aktionäre waren tatsächlich dann diese 26 Partner, die der Ralf Pohlmann vorher hatte. Das war so die Gründungsphase.
Und war damals die LBS auch schon in irgendeiner Art und Weise mit Geld in dieser AG beziehungsweise in der Firma von dem Rolf Pohlmann drin?
Nee, der Ralf Pohlmann hat das geschafft bei der LBS, das so marketingtechnisch aufzuziehen, dass darüber auch viele Industrien sich gemeldet hatten und würden sich gerne an diesem Projekt beteiligen, die dann auch in Form von Material entsprechend das Haus, was in Essen aufgebaut worden ist, auf der Dolbau gesponsert haben. Die LBS hat aber in der Zukunft uns immer weiter begleitet, indem sie klar auch Entwicklungskosten mitgetragen hat für das Mehrwerthaus, was dann kam, und zum Schluss 1999 das LBS Solar Komforthaus, das war ein Passivhaus. Und das war im Grunde so der Anfang 1996 mit dem Franchise-System, was die 81.5 bis 2004 für sich als Geschäftsmodell vorangetragen hat. Dann haben wir einfach gemerkt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, Zimmerleuten Technik zu verkaufen, sage ich mal, weil mittlerweile diese Technik Stand der Bautechnik gewesen ist zu dem Zeitpunkt und wir das Franchise-System dann auch gekippt haben und praktisch ich bin sozusagen derjenige, der aus dieser Phase übrig geblieben ist Und dann haben wir angefangen, die 81.5 als Plattform, Austauschplattform, Netzwerk und als Unternehmensentwicklung für den Partner aufzubauen. Und das System läuft seit 2008 sehr erfolgreich. Wir haben in der Gründungsphase 2004 von dem neuen Konzept mit 26 Partnern angefangen und sind jetzt bei 106. Also es hat sich echt prima entwickelt.
Und wenn man jetzt hört, also AG, Aktiengesellschaft, konnte man damals 1996 gleich Anteile bzw. Aktien kaufen oder war das rein den Mitgliedern?
Das war den Mitgliedern vorbehalten, ja, genau.
Und nach wie vor ist es so, da könnte ich jetzt morgen zur Bank gehen und sagen, ich will hier von 81.5 Aktien kaufen. Also ist es nach wie vor, dass es nur für Mitglieder ist?
Nein, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt in der Geschichte der AG an. Weil irgendwie ist man drauf gekommen, dass man 1999 meinte, man müsste jetzt Geld einwerben und hat dann tatsächlich es geschafft, 420 Aktionäre dazu motivieren, in dieses Unternehmen zu investieren. Und das waren halt so von 1999 bis 2007 keine einfachen Jahre. Muss man auch offen ansprechen, weil in der Zeit ist extrem viel Geld verbrannt worden. Die Aktionäre haben sehr viel Geld verloren. Und wir mussten dann 2005 einen Kapitalschnitt machen. Ja, du kannst heute Aktien erwerben, aber nicht bei der Bank, sondern es gibt immer noch das letzte vorbörsliche Wertpapierhandelshaus, das ist die Valora AG in Ettlingen. Dort werden die Aktien der 81.5 gehandelt. Der Handel ist, sag mal, überschaubar. Es ist halt so, dass wir jetzt unseren neuen Partnern mit der Aufnahmegebühr auch ein Aktienpaket verkaufen, weil wir der Meinung sind, eine Identifikation über Aktien in der AG ist, sag mal, hilfreich für den Zusammenhalt.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also der Ralf Pohlmann hat damals dieses Holzbaukonzept entwickelt. Wie haben denn die Zimmerleute damals reagiert? Zu dem Zeitpunkt, das war so ungefähr die Zeit, kurz bevor ich mit meiner Lehre damals angefangen habe, da war dieses 62,5 ja gerade so richtig etabliert, würde ich jetzt sagen. Und jetzt kommt auf einmal jemand und dann auch noch ein Architekt, der sagt, wir machen das jetzt anders.
Man muss sagen, zu dem Raster gab es auch Haustechnikpläne und es gab weiterführende Unterstützung. Und ich zitiere jetzt mal den Hans Kielwein, der ist Gründungsmitglied, kommt aus Eschach, allerdings mittlerweile auch im Ruhestand. Der Hans sagte, die AG oder beziehungsweise das Konzept von Ralf Pohlmann hätte ihn dazu gebracht, fehlerfrei Holzrahmenbauten zu bauen und sich dem schlüsselfertigen Bau zu nähern. Und insofern ist, sag ich mal, dieses Raster für viele auch eine ökologische Komponente gewesen, die übrigens 30 Jahre später, finde ich persönlich, und das ist auch Meinung vieler meiner Kollegen hier im Netzwerk, haben sich wieder zeitgemäß, weil wir haben ja über das Thema Ressourceneinsparung, Materialknappheit vor 2-3 Jahren intensiv gesprochen. Und wenn du weniger Holz für ein Haus brauchst, ist das sicherlich sinnvoll. Und man hat natürlich schon einige Kubikmeter an Holz sparen können. Und das haben damals die Kollegen schon erkannt.
Jetzt hat sich ein Zimmerer dazu entschieden, dass er quasi das 81.5-System nutzt. Er ist Bestandteil von eurer Philosophie. Ja. Was hat er denn so für Vorteile, wenn er das macht? In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass früher war das so, dass wenn man 81.5 macht, dann macht man nur 81.5. Das ist jetzt nicht mehr so.
Nein. 2004, als wir das Franchise-System, sagen wir mal, ich sag mal, zu Ende geführt haben, damit ist auch praktisch die Vorgabe, das muss entfallen im Bereich 81 oder im Raster 81.5 zu bauen. Ich weiß, und das kriegen wir ja auch gekoppelt, wir haben mit der 81.5 ein Netzwerk geschaffen, wo du als Partner einen absolut offenen und vertrauensvollen Austausch praktizieren kannst. Das ist im großen Netzwerk selber, aber insbesondere auch gerade bei unseren Erfahrungsaustauschgruppen, die wir seit 2007 haben, das sind ja dann immer 10 Personen, Unternehmer, zweite Führungsebene, die Unternehmerfrauen, die Nachfolger, die sich regelmäßig zweimal im Jahr treffen. Und da entstehen Freundschaften und da entstehen aber auch gemeinsame, ja teilweise jetzt auch schon GmbHs, Gesellschaften, die sich dann zum Beispiel dem mehrgeschossigen Bau widmen. Das sind so mal die Netzwerkvorteile, dann natürlich die entsprechenden begleitenden Beratungsangebote. Das erstreckt sich von, gerade jetzt, wenn wir Marktveränderungen haben, Ziele formulieren, die halt betrieblicher und privater Natur sind. Das muss immer zusammengeführt werden. Strategieentwicklung, betriebswirtschaftliche Unterstützung, ja, halt bis in den Bereich Marketing und Vertriebskonzepte. Das Einzige, wo ich die Finger von lasse oder wir, ist, wir machen keine Rechtsberatung. Da gibt es für die Landesverbände oder auch andere Institutionen, da lassen wir echt die Finger davon.
Eure Mitglieder, sind es hauptsächlich alteingesessene Zimmereibetriebe oder sind da auch viele junge, ich sage jetzt mal Startups, also Neugründer dabei, die einfach sagen, hey, das ist ein System, mit dem ich arbeiten will bzw. arbeiten kann?
Ja, die überwiegende Anzahl sind, sag mal, Familienunternehmen. Es kommen aber jetzt, gerade wie jetzt hier außer Hamburg oder auch in Süddeutschland, kommen jetzt auch junge Unternehmer dazu, die sich entschieden haben, sich selbstständig zu machen. Oftmals doch nicht alleine, sondern in einer Kombination, meistens so 2, 3 Kollegen zusammen, die dann sagen, okay, lass uns mal ein Unternehmen starten. Die, muss man fairer sagen, haben theoretisch erstmal in der Anfangszeit den höchsten Mehrwert, weil sie natürlich im Grunde in allen Bereichen Unterstützung gebrauchen können. Letztendlich ist es aber vom Niveau her so, dass wir, ich denke mal, für jeden Entwicklungsstand eines Betriebes, ob das jetzt ein Familienunternehmen ist, da gibt es welche, die sind 250 Jahre alt, ist, weil auch dort kommt ja die neue Generation nach. Also wir haben gerade so seit 2, 3 Jahren schon einen starken Wandel. Ich bin eingestiegen, bin jetzt 59. Damals waren die Kollegen ein paar Jährchen älter, also sprich, die sind jetzt alle über 60. Das heißt, die Jugend ist nachgerückt, die ist ja nicht mehr jugendlich, sondern schon Ende 20. Die übernehmen langsam dieses Geschäft und haben auch ganz andere Schwerpunkte. Also das Thema Betriebswirtschaft ist für die Jüngeren gefühlt und von der Resonanz her wesentlich wichtiger geworden, als es für die Älteren war.
Also dann verstehe ich das richtig, dass die 81,5 in erster Linie, klar, dieses System, diese 81,5 Zentimeter Rasterabstand hat, aber dass da außenrum sehr viel Information und ja, ein gewisses Wissensmanagement da ist, ja, für die Partnerbetriebe. Ja.
Wobei, du hast es eben selber richtig gesagt, es ist keine Pflicht mehr, 81,5 zu bauen. So. Und damit muss man sagen, innerhalb der 81,5 bauen vielleicht 30-35% der Betriebe in 83,3 mittlerweile, weil wir haben ja die Plattenmaße, haben sich ja verändert von 2,44 auf 2,50.
Ich möchte noch so ein bisschen tiefer rein in die Vorteile für die Partnerbetriebe. Du sagst, sie treffen sich ein, zwei Mal im Jahr. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann einfach eine Konferenz, sind das Workshops oder wie sieht es denn dann aus?
Letztendlich, mal Zahl zu nennen, wir haben insgesamt 90 Veranstaltungen. Das ist echt viel. Wir haben allein nur zwei Damen, die sich darum kümmern. Was ich erwähnte, waren die Erfahrungsaustauschgruppen. Das sind ja dann 10 Personen, die sich immer umschichtig in einem Betrieb eintreffen, nachdem der Betrieb vorgestellt wurde. Was hast du für eine Vision? Was hast du für Kunden? Wie ist deine Umsatzgröße? Wo siehst du Potenziale für dein Unternehmen? Wo hast du Defizite? Dann gehen die anderen 9 mit einem, wir machen das per Mentimeter. Das ist ein digitales Hilfsmittel, wo du entsprechend abstimmen kannst oder auch Bewertungen vornehmen kannst. Dann gehen die durch den Betrieb und wir haben das vorgegeben von, wie ist die Einfahrt, Parkplätze bis hin oder über Toiletten, bis hin zu Besprechungsraum, wie ist die Hallenordnung, wie sind die Abläufe. Ganz wichtig, neuer großer fetter Block innerhalb dieses Fragebogens ist geworden, wie ist die Nachhaltigkeit? Was für Produkte setzt du ein? Wie sind deine Lieferketten? Wie sind deine Lieferwege? Wie ist die Energieversorgung des Betriebes? Wie ist die Energieversorgung deines Produktes? So, und das ist Standard, was immer gemacht wird, wenn die Kollegen zu dir in den Betrieb kommen. Ich sage jetzt mal, Remo, du hast eine Zimmerei. Dann würdest du ein Feedback kriegen von allen. Was kannst du verbessern? Mit wenig Geld kannst du hier nochmal eine Stellschraube drehen. Und das ist ein No-Go. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Das Schöne ist, die Neuen sind ja im Grunde wie Unternehmensberater, die in deinen Betrieb kommen und dir sagen, was ist top und was kannst du verbessern und was würde ich in Zukunft vermeiden. Mal so eine Geschichte, die mir einfällt. Wir haben Betriebe gehabt, 5, 6, die haben noch diese Tränkanlagen gehabt, weißt du, dieses grüne Zeug. Und dann kam die Erfurt-Gruppe, hat gesagt, okay, wenn wir das nächste Mal da sind, das heißt in 5 Jahren, dann ist diese Tränke weg. Und alle haben es schneller gemacht, weil bei der nächsten ERFA, die im Betrieb, im anderen Betrieb dann stattfindet, wird trotzdem das Protokoll sich angeschaut. Und Sebastian, hast jetzt die Tränke entfernt? Nee, habe ich nicht. Okay, dann aber bis zum nächsten Mal. Also will nur sagen, diese Gruppen sorgen auch dafür, dass sie sich ständig pushen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das schätzen auch alle, weil von unseren Partnern sind bis auf 3 alle in ERFA-Gruppen drin. Und das ist echt gewaltig. Und dann kannst du dir vorstellen, was das auch an Administration bedeutet, aber auch an Wissensvermittlung. Das ist schon irre. Und darüber hinaus gibt es dann Seminare, Technik-Workshops, viele Online-Seminare. Hat Corona natürlich mal was Positives bewirkt, dass man nicht für ein 2-3-stündiges Seminar durch Deutschland fahren muss, sondern einfach sagt, wir machen jetzt eine Online-Schulung zum Thema halbfertige, teilfertige Leistung, was ja für alle Betriebe immer ein tolles Thema ist, nämlich ein ganz schwieriges. Also wir suchen uns schon immer auch, sagen wir mal, ganz bewusst wunde Punkte heraus, wo wir der Meinung sind, wenn alle dran arbeiten, werden sie einfach besser. Und das ist so der Grundgedanke, unsere Partner sollen absichtlich die Besten der Branche sein. Und die Besten der Branche heißt nicht die Größten, nicht die Schönsten, sondern die besten Prozesse haben und idealerweise auch die optimale Ertragsstruktur.
Und diese Prozesse in den Unternehmen, da gibt es von euch dann Leitfäden, beziehungsweise das wird dann in so einem Firmenbesuch auch, ich sage jetzt mal, durchleuchtet?
Ja, das wird selig angesprochen. Für die Umsetzung, wir haben neben unseren 7 Personen, die hier in der Zentrale in Lüneburg sitzen, haben wir noch 12 Spezialisten, da kommen jetzt noch 2 dazu. Und diese Spezialisten arbeiten vor Ort im Betrieb und entwickeln komplett individuelle Lösungen. Also viel ist jetzt in den letzten Jahren gelaufen im Bereich Investition in Hallen, in Maschinen. Und es ist ja nicht damit getan, sich die Halle oder Maschine anzuschaffen, sondern die optimalen Abläufe dann zu entwickeln. Auch immer von dem Hintergrund, will ich 10 Häuser bauen, will ich 20 Häuser bauen oder will ich 100 Häuser bauen? Und das bedeutet einfach, es gibt keine pauschalen Leitfaden, sondern es muss einfach sich über Ziel des Unternehmens klar sein und es muss sich darüber klar sein, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt im Rahmen auch meiner finanziellen Möglichkeiten. Manchmal ist 1-8-4 schwer zu erklären, darum mache ich wieder die Schleife ganz kurz zurück. Darum gibt es bei uns, wenn die bei uns eintreten, die Kollegen, gibt es eine Prüfung der 2 Jahresabschlüsse und der BWAs. Weil wir brauchen uns nicht über eine Investition von 20 Millionen zu unterhalten, wenn die BWA immer bei 50.000 plus liegt. Also ist jetzt mal ein krasses Beispiel. Will nur sagen, wir kriegen natürlich dann eine unwahrscheinlich hohe Transparenz in die Betriebe und die wiederum haben den Nutzen, es gibt keine pauschale Lösung, sondern eine genau auf sie zugeschnittene Lösung.
Ich meine, 7 Mitarbeiter bei euch in der Zentrale, dann nochmal 12 Berater. Wie finanziert ihr das oder wie finanziert sich 81.5 generell? Was bezahlt ein Mitgliedsbeitrag? Ein Partner so?
Ein Beitrag, ja. Also das haben wir solidarisch gemacht. Es gibt da 3 Stufen. Das heißt, die kleineren zahlen weniger, die mittleren zahlen ein bisschen mehr und die großen zahlen den Höchstbeitrag. Konkret sind das rund 4.000 für die kleineren, 5.5 für die mittleren und 6.5 für die großen Betriebe. Wir haben aber damit inkludiert 1.000 Euro Beratungszuschuss. Und genau für die Maßnahmen, die ich dir eben so mal grob skizziert habe, wenn die eine Beratung haben möchten für die Hallenerweiterung oder Prozesse, kommt ein Berater, der natürlich ein Honorar haben möchte. Und wir bezuschussen das mit diesen 1.000 Euro. Hintergrund ist, wir möchten, dass die Partner mit ihrem jährlichen Beitrag auch kontinuierlich an ihrem Unternehmen arbeiten und wir sie dabei unterstützen mit entsprechenden Dienstleistungen. So, und über die Beiträge zu deiner Frage finanziert sich die AG. Das sind Beiträge, sind aber auch Beiträge von der Industrie. Da gibt es aktuell 42 Industriepartner. Brauche jetzt keinen Namen nennen, aber sind so sehr, sehr, sehr bekannte Industrien. Wenn ich jetzt nämlich einen nenne, dann sagen die anderen, haben sie vergessen. Und da ist es halt so, dass wir jetzt dieses Jahr gesagt haben, in Zukunft werden Einnahmen von der Industrie auf ein gesondertes Konto gebracht, damit wir hier unser Personal weiterentwickeln und auch neues Personal anstellen. Weil das Netzwerk soll maximal 130 Mitglieder haben, also solange ich noch hier aktiv bin, weil sonst werden wir diesen familiären und persönlichen und vertrauensvollen Umgang und Austausch nicht haben. Dann ist es eine anonyme Kiste und das will ich nicht. Und insofern, klar, ist dann vielleicht, sag mal, wenn du die Frage stellst, wie finanzieren wir uns, ist denn das sind die Einnahmen endlich bei 130 Mitgliedern? Nichtsdestotrotz, sagen wir, mehr als Geld können wir nicht verdienen und letztendlich müssen wir auch sehen, dass wir das Geld, was wir verdienen, auch wieder investieren in Leistungen, die unsere Partner weiterbringen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt konkret deine Frage jetzt das letztendlich voll beantwortet.
Die Frage voll, weil ich mir auch gedacht habe, Aktiengesellschaft, da geht es ja auch immer irgendwie um Geld und Profite machen und Ausschüttungen und ja, eben so in meiner Recherche, wo es dann so um, wo ich mich da ein bisschen eingelesen habe, auch mit euren Aktienwerten, habe ich dann so gedacht, ey, was hat denn jetzt ein Aktionär am Ende davon? Aber das haben wir ja vorhin schon geklärt. Es ist ja nicht die Aktiengesellschaft im klassischen Sinn, wo die Leute zur Bank gehen und Aktien kaufen und dann wieder verkaufen, sondern es geht ja mehr.
Aber sie kriegen Rendite.
Sie kriegen Rendite, ja.
Also alle 420 Aktionäre kriegen Rendite. Also Dividende heißt es ja, Entschuldigung. Das ist aber erst seit 5 Jahren, weil wir haben bis vor 5 Jahren keinen Bilanzgewinn gehabt. Kann man auch deutlich sagen. Also wir hatten wirklich schwere Jahre und lange dafür gebraucht, ins Bilanzplus zu kommen. Jetzt sind wir sehr gut aufgestellt, finanziell auch. Und dafür bin ich auch hier den ganzen Akteuren, auch Aufsichtsrat, nach wie vor dankbar, dass wir das echt hingekriegt haben, diese Kurve zu kriegen. Das war schon echt ein Kraftakt.
Erzähl mir mal noch ein bisschen über diese Kurve. Ich habe da eben bei euch auf der Webseite auch gefunden, den Kursverlauf und angefangen mit 2008. Also ihr seid eingestiegen mit 1 Euro, glaube ich, und dann ist der gleich runter auf 48 Cent. Und dann ist lange nicht viel passiert. Erzähl mal so ein bisschen jetzt anhand von dem Aktienkurs, was da in diesen letzten 14, 15 Jahren passiert ist.
Also im Grunde müssen wir dann fairerweise 1999 anfangen, weil dann wurde das erste Mal dieser Aktienkurs auch öffentlich gemacht. Wir haben damals emittiert mit 3,20 Euro. Und der Kurs ging dann relativ schnell runter, weil die Zahlen, die wir uns vorgestellt hatten, bei weitem nicht erreicht wurden. Das spiegelte sich auch wieder in sagen wir, katastrophalen Jahresabschlüssen. Und der Kurs ging tatsächlich runter, jetzt lass mich lügen, 2005 auf 16 Cent oder 17 Cent. Also es war wirklich, sagen wir, eine Katastrophe. Und das war auch der Punkt, wo wir dann 2005, was ich erwähnte, den Kapitalschnitt gemacht haben. Und dann haben wir angefangen, im Grunde das System 81.5 so aufzubauen, wie wir heute sind, in Richtung Dienstleistungen und Beratung. Ich glaube, Schritt für Schritt, das sieht man auch im Kurs, der ist ja an sich, sag mal, permanent gestiegen. Nicht exorbitant, aber wir liegen ja jetzt beim Kurs bei 6,50 Euro. Das waren sicherlich immer so Entwicklungsschritte, hing sicherlich auch ganz stark mit dem Wachstum, also der Erkennbarkeit, dass die AG von 40 auf 70, dann auf 80 und dann über 100 Betriebe gewachsen ist oder Partner. Sehe ich auch daran, dass es viele Partner von uns gibt, und ich habe eine Liste mit 15, 20 Partnern, die immer wieder Aktien haben wollen. Also es gibt halt von den Altaktionären, ich sage jetzt mal, viele ältere Herrschaften, die jetzt sagen, ich möchte mein Portfolio einfach klar machen und wollen ihre Aktien verkaufen. Dann vermitteln wir das an den Betrieb. Insofern gibt es einige, die mittlerweile schon echt, sagen wir mal, auch ein paar tausend Aktien halten. Es gibt insgesamt 227.403 Aktien. Und solche Stübe haben dazu beigetragen, dass es so eine, sagen wir mal, diese Kurve gibt, die du eben beschrieben hast. Man kann das nicht an einem Ereignis festmachen. Das ist schwer. Und fairerweise muss man auch sagen, so ein Kurs kommt ja gerade zustande, indem du sagen würdest zu mir, Mensch, ich möchte Aktien haben. Ich sage, ja, klar, kein Thema. Guck, bei der Valora kostet jetzt 6,50. Wenn du die kaufst, schlagen die noch 10% auf. Dann sind wir bei 7,20 Euro. Und dann steht drin, okay, der Remo hat jetzt 100 Aktien gekauft und jetzt ist auf einmal der Aktienkurs bei 7,20 Euro. Also will damit sagen, auch das kann nicht immer das die Entwicklung des Unternehmens widerspiegeln. Hier ist es klar eine parallele Entwicklung, aber letztendlich bestimmt ja im Grunde ein Kauf den Kurs. Und wir haben ja dann ein oder zwei Käufer und nicht wie bei der Deutschen Bank, wo es dann tausend am Tag sind, weiß ich jetzt nicht. Also.
Ja, weil ich habe mich so gewundert, 2016 ist es dann bis 2018, hat sich der Aktienwert fast verdreifacht. Deshalb, ich war der Meinung, vielleicht ist irgendwas gewesen 2016, dass man gesagt hat, hey, wir haben da einfach mehr Mitglieder bekommen oder mehr Partner bekommen oder nichts. Also das ist eine ganz normale Kauf-Verkauf-Entwicklung gewesen.
Richtig.
Aber es ist ja schön zu sehen, dass es sich jetzt in diese Richtung bewegt hat. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich schon von dem 81,5 gehört und muss auch ganz ehrlich zugeben, habe ich damals auch gehört, was braucht man jetzt auf einmal hier 19 Zentimeter mehr Abstand. Und in den letzten ein, zwei Jahren höre ich das immer wieder. Und es ist extrem interessant, dass es so als Paket auftaucht. Und oder für mich sehr interessant, wie ihr das macht und dass das eine Aktiengesellschaft ist. Wo soll denn die Reise hingehen? Wie sieht die Zukunft aus? 130, maximal 130 Partner, hast du gesagt. Wollt ihr eure Dienstleistung, die ihr gebt, noch weiter ausbauen oder was sind da die Ziele?
Komme ich da drauf zurück? Also ich glaube, dass wir aktuell in den letzten drei Jahren ja echt, ich sage jetzt mal ganz bewusst, verrückte Zeiten gehabt haben. Dass wir jetzt aber auch sehen, auch durch die weggefallene Förderung, die erhöhten Zinsen, dass viele sich Gedanken machen, Mensch, wo geht das hin? Und losgelöst von der 81,5 glaube ich, dass dieses Netzwerkdenken exorbitant wichtig geworden ist und auch noch wichtiger werden wird, weil das wird irgendwie die Welt wird komplexer, die Anforderungen werden immer höher und deshalb mache ich mir natürlich Gedanken, aber ich mache mir keine Sorgen, dass dieses 81,5-Netzwerk auch wirklich eine gute Zukunft hat. Und daher wollen wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch weiter echt stringent verfolgen. Und was schön ist, auch ein Aspekt, wir haben auch außerhalb des Netzwerkes sehr, sehr gute, auch habe ich persönliche Verbindungen und es wird dir auch mal ganz klar gesagt, was ihr da gemacht habt, war, Entschuldigung, SCH war nicht gut. Denkt doch mal darüber nach. Und diese Offenheit, Dinge auch anzunehmen, ich glaube, das zeichnet uns alle hier aus. Und dieses, sag mal, das Blöde, das klingt doof jetzt, aber das Streben nach ständiger Verbesserung, das erzählen wir unseren Partnern immer, wenn es um die Prozesse geht, das müssen wir hier auch in der AG uns annehmen. Und da ist viel Potenzial. Also da ist extrem noch was zu verbessern und auch auszubauen. Ich möchte halt diese Leistungsfähigkeit, was du schon angesprochen hast, permanent ausbauen, also immer noch neue Spezialistinnen zutun, weil ich hätte gerne für weitere Bereiche, aber auch für stehende Bereiche immer zwei Ansprechpartner, weil wir haben das Thema Regionalität, aber wir haben auch das Thema Nasenfaktor, weil der eine kann vielleicht mit dem besser umgehen, der andere wiederum mit dem anderen, dass ich da auch die Möglichkeit habe, ein wenig zu spielen. Ich hatte ja schon gesagt, in meiner Amtszeit, die wird wahrscheinlich noch 8 Jahre dauern, wenn der Aufsichtsrat und die Partner sich das wünschen. Aber da müssen wir halt sehen, dass wir dann noch flexibler werden im Hinblick auf den sich schneller verändernden Markt und auch auf Rahmenbedingungen reagieren und Entwicklung vor allen Dingen auch vorzudenken. Ich glaube, das ist eine große Stärke von jedem Netzwerk. Die kriegen ja so viel Input auch durch die Kollegen. Es ist ja nicht nur ein Geben, sondern es ist ja auch viel Nehmen. Dass man dadurch einfach auch sieht, wo gibt es Trends, womit müssen wir uns beschäftigen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz stark dieses Cradle-to-Cradle für uns identifiziert. Da haben wir das Glück, dass wir in Lüneburg hier den Nachhaltigkeitspapst sitzen haben, den Michael Braungart. Also das sind Themen, die auf uns zukommen werden. Und da darf ein Netzwerk schon mal ruhig ein bisschen vordenken. Und das ist so der Punkt, wo ich die Zukunft der AG auch sehe, dass wir einfach in der Richtung immer möglichst einen Schritt voraus sind.
Jetzt bist du Vorstand von der AG und da wird ja über Geld geredet und du oder die 81,5 stößt jetzt auf den Handwerker, der eher nicht so gern übers Geld redet. Wie siehst du das bei euren Partnerbetrieben? Ich meine, die müssen sich ja quasi offenlegen, wie du vorhin gesagt hast, die Bilanzergebnisse und so. Und da wird ja dann wahrscheinlich in diesem Netzwerk unter den Partnern auch darüber geredet, wie man und womit und wie viel Geld man da verdient.
Ja, richtig.
Ist das was, was ihr auch aktiv fordert oder fördert, dass es da auch ein Thema das Geld ist?
Also fordern, würde ich es nicht formulieren, motivieren und das auch fördern. Und ich durfte jetzt mal wieder zu Gast sein bei einer RV-Gruppe. Das habe ich in der Form auch noch nie erlebt. Die Gruppe hat beim letzten Treffen festgelegt, dem Treffen, was vor 3 Wochen war, bereitet ihr bitte eure Umsätze vor, eure Umsatzrendite, die Gehälter von euren Meistern, euren Bürokräften, den Durchschnittslohn der Gewerblichen und euer Gehalt. Was bezahlt ihr euch monatlich an Gehalt? Und da hast du, kann man ruhig sagen, ja, beim Thema Gehalt, hast du eine Spanne gehabt von 3.500 bis 10.000 Euro. Und dann siehst du, wie unterschiedlich die Einzelnen auch den Bezug zum Geld haben. Also der mit 10.000 sieht sicherlich eine absolute Wertigkeit in dem, was er macht. Und die anderen machen bestimmt nicht weniger. Aber für die ist das Geld jetzt gefühlt bei einigen, wenn du sie, ich kenne ja teilweise ja schon echt lange, das ist für die Nebensache. Ich behaupte mal, weil sie auch sicherlich durch ihre Arbeit in den letzten Jahrzehnten auch viel an die Seite oder auf die Seite legen konnten. Aber es war total faszinierend, wie die das auch erzählt haben. Und wir fördern das im Grunde auch, indem wir sagen, Mensch, hier in der Gruppe, ihr habt doch Vertrauen zueinander, ihr habt keinen Wettbewerb, macht doch mal einen Betriebsvergleich. Guckt euch doch mal, jetzt, ihr wisst doch genau, wie der Betrieb funktioniert, ihr wisst, wie der aufgestellt ist, ihr wisst die Ziele, ihr kennt die Mitarbeiterzahl. Also dann kann man sich da mal ganz offen vergleichen. Und das ist halt das Spannende, was du kannst ja sonst dir auch aus dem Netz irgendwelche Betriebsvergleiche ziehen. Aber hier weißt du, deine neuen Kollegen, die dir gegenüber sitzen, die kennst du aus dem FF. Und dann ist es total spannend, mal einfach Zahlen auf den Tisch zu packen und sich auszutauschen. Und das ist das, was wir so mal anbieten und was auch wirklich viele machen.
Und da sind es ja, also du hast gesagt, die haben keine, Berührungspunkte, aber das kann schon sein, dass da einer aus Köln und einer aus Bonn am Tisch sitzt, oder nicht?
Ah, da achten wir schon drauf. Also wenn es in der RV-Gruppe ist, dass möglichst weit auseinander ist, beziehungsweise, wenn es so sein sollte, fragen wir. Einschub, wir haben es auch mal vergessen, das war unklug. Da musste man ein bisschen moderieren, das war unser Fehler. Aber ansonsten gelingt uns das zu 99,9%, dass in den RV-Gruppen wirklich so offen gesprochen werden kann, dass man nicht befürchten muss, da gibt es irgendwelche Internas, die man Wettbewerb in der Region nutzt.
Okay, also an alles gedacht.
Gedacht schon, manchmal nicht richtig umgesetzt. Ja, genau.
Ja, gut, aber das ist ja schön. Es ist ja wirklich auch mal schön, jetzt gerade also für mich auch zu hören, dass es das nicht nur vereinzelt gibt, sondern dass da eine ganze Gruppe von, du hast glaube ich gesagt, 10 Betrieben dann sitzen und die dann wirklich darüber reden. Es geht ja nicht drum, ich habe am meisten und du hast am wenigsten, sondern einfach, dass man auch hier voneinander lernen kann.
Genau.
Wie geht man damit um? Wann beginnt jemand zu investieren? Wie viel Eigenkapital spart er an, um eine neue Maschine zu kaufen? Wie hat es in den letzten Jahren funktioniert? Und da einfach auch zu lernen, wie man es vielleicht besser.
Richtig, genau. Genau. Im Grunde ist, hast du es, ja, kann man ja so sagen. Also im Grunde ist es ja so, dass ein Netzwerk dazu beiträgt, Fehler zu vermeiden oder Dinge so zu machen, von Anfang an so zu machen, wie es die Kollegen erlebt haben, und die geben ja die Erfahrung dann weiter. Und daher ist es für an sich für alle immer ein Riesenplus, so ein Austausch.
Und entstehen Kooperationen da dann auch? Ich meine, wenn die jetzt räumlich weit auseinander sind, aber ich denke zum Beispiel dran, es hat jetzt irgendwie einer eine Baustelle in München, kommt aber irgendwo aus Stuttgart. hat einen Betrieb, einen befreundeten Betrieb über euer Netzwerk, sind solche Kooperationen auch schon zustande gekommen?
Ja, ja. Also wird auch immer mehr. Wir haben jetzt, oh Gott, das ist schon ein paar schon. Also vor 4 Jahren hatten wir 2 Kollegen hier aus, die dichter beieinander sind, hatten ein Projekt südlich von Hamburg, 40 Wohneinheiten, 3 Geschosse. Dann haben wir jetzt das Thema serielle Sanierung, was ja immer stärker wird. 3 Betriebe, die auch auf die Republik verteilt sind. Dann haben wir jetzt gerade 6 Holzbaubetriebe und 2 Planer aus der AG diese Group Holzbau gegründet. Es war ja auch ein bisschen auf sozialen Medien. Im Grunde entstanden aus unserer Projektgruppe Kooperation / Großprojekte. Die haben wir vor 8 Jahren ins Leben gerufen, vor dem Hintergrund, dass wir der Meinung waren, das hat sich auch bestätigt, das geht einfach in Richtung größere Projekte, der Markt verlangt es. Und insofern gibt es da schon sehr enge Kooperationen, sogar auch Kooperationen zwischen Architekt und einzelnen Handwerksbetrieb. Also das ist für uns ein total zentrales Thema und haben wir jetzt auch gerade bei uns im Strategiekreis wieder identifiziert, was wir noch viel stärker wieder pushen müssen.
Wenn sich jetzt ein Handwerker oder ein Zimmereibetrieb oder auch ein Architekt oder einer, der jetzt diesen Podcast hört, dazu entscheidet und sagt, hey, das interessiert mich, 81,5, da würde ich gerne auch Partnerbetrieb sein, wie läuft es ab? Was muss er oder sie tun?
Also klar, das Einfachste wäre, über unsere Homepage Kontakt aufzunehmen. Da haben wir ein kleines Formular. Dann würde er sich melden, gerne natürlich auch telefonisch. Ich kann auch gerne meine Telefonnummer auch durchgeben.
Ich tue in die Shownotes die Website und so rein. Ich glaube, das
genügt. Ja, genau. So, und dann ist es so, dass man einfach erstmal ein Telefonat führt. Dann schicke ich eine relativ umfangreiche Mail mit 20 Dokumenten, wo sich jeder das mal rausziehen kann, was ihn interessiert, zu Seminaren, Projekten, wir haben ein Begleitungskonzept etc. Und wenn das Interesse besteht, dann macht man ein virtuelles Meeting und dann schließt sich ein Besuch von mir an den Betrieb an. Das ist so im Grunde das mal ganz grob das Prozedere. Also und der erste Schritt wäre einfach erstmal melden.
Melden, Kontaktaufnahme.
Genau.
Okay. Ja, also Thomas, vielen Dank. Es war wirklich sehr interessant, was du mir gesagt hast. Viele neue Sachen, die ich so nicht wusste und auch in meiner Recherche nicht gesehen oder gelesen habe. Ich habe jetzt zum Schluss noch 5 Fragen am Ende, die du einfach ganz schnell beantwortest. Und die erste ist, was ist dein Lieblingsgetränk?
Wein, Rotwein.
Dein Lieblingswerkzeug?
Der Tennisschläger. Nein, das Lieblingswerkzeug. Ich bin gelernter Tischler. Der Hobel hat mir immer sehr gut gefallen.
Dein schönstes Projekt, woran denkst du oft zurück? Das ist natürlich jetzt bei einem Handwerker ist es dann irgendein Bauprojekt, aber es gibt ja auch in deiner Welt Projekte.
Also ich, ganz ehrlich, also ja, Projekt, schönstes Erlebnis war, als wir es endlich geschafft haben, nach 10 Jahren ich sag mal, in die Gewinnzone zu kommen. Und was wir ausgiebig auch gefeiert haben. Das ist aber jetzt vielleicht kein Projekt. Nee, das ist kein Projekt.
Es ist schon ein Projekt, weil es einfach auch ein Moment ist, an den man gerne zurückdenkt. Yeah. Und auch wenn mal vielleicht die Zeiten im Moment nicht so gut sind, denkt man zurück und sagt, hey, es gab schon Zeiten, da hat man das geschafft, dann schaffen wir das auch.
Ja, richtig.
Was wolltest du schon immer mal tun und wirst hoffentlich bald mal tun?
Oh Mann, ich habe leider immer so ein loses Mundwerk. Ich würde sagen, Urlaub machen, aber auch das ist falsch. Ja, ich glaube, ich würde gerne mal ganz, ganz platt, ich würde gerne mal nach Stockholm fahren. Zwar, da war ich während meines Holzwirtschaftsstudiums, haben wir mal eine Exkursion gemacht und da hat Stockholm mir schon echt, echt gut gefallen, aber da waren wir nur einen Tag. Also da hätte ich, das wäre so ein Herzenswunsch.
Dann musst du nächstes Jahr Urlaub nehmen.
Ja, genau. Genau.
Ja, Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so ausführlich erzählt hast über die 81,5 AG. Ja, ich freue mich auf die Zukunft, das zu beobachten und bin gespannt, wann ihr die 130 Partner voll habt.
Ja, ich bin ja auch gespannt. Jenny, auf vielen Dank. Also wie gesagt, der Kontakt war ja echt interessant. Fand ich total spannend. Tolle Idee und ja, auch dir weiterhin viel Erfolg mit dem Kanal. die Zahlen sprechen ja für sich. Insofern, ja, drücken wir uns beide die Daumen, aber wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt, hoffentlich.
Thomas, vielen Dank.
Gute Alles klar, Zeit. Remo.
Ja.
Dir auch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.